Die Diagnose, Diabetes zu haben, ist nicht besonders cool, besonders wenn es in jungen Jahren passiert. Kann einen ziemlich umhauen, aber man kann damit leben. Und anscheinend kann man auch irgendwie ziemlich erfolgreich leben. Also ein Beispiel für ein erfolgreiches Leben steht dort. Und Avara wird gleich darüber berichten, wie das Leben damit aussehen kann. Und ich sehe auch im Publikum betroffene Eltern von einem Kind mit ADHS, mit Diabetes. Nicht mit ADHS, das habe ich. ja, Avara ist bei uns im Entropia. Das ist sehr toll. Und macht IT-Dinge. Und sie hat aber mal in ihrer Vergangenheit einen Abstecher in die Medizin gemacht und hat mal einige Semester die Medizinische Universität von innen gesehen. Und so wie ich sie immer erlebe, und wenn sie über Medizinthemen nerdet, dann ist das immer noch eine große Leidenschaft. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Vortrag. Wir denken daran, sie ist keine Ärztin, sie hat keine Approbation. Das ist also alles, Nerdwissen. Applaus für Avara.
Vielen Dank, Sarah. Genau, Sarah hat mir den Disclaimer schon abgenommen. Ich bin keine Ärztin. Bitte nehmt nichts, was ihr hier irgendwie heute erfahrt, als medizinischen Rat. Ich möchte nur so berichten, was ich recherchiert habe. Zudem bin ich auch keine Anwältin, ob man es glauben mag oder nicht. Wir werden uns ein bisschen angucken, was so die gesetzlichen Grundlagen sind. Und ich habe die amateurhaft interpretiert. Und da auch Anwälte können das viel besser als ich. Genau, wieso Typ 1 Diabetes so anders ist. Das Thema ist irgendwie sehr groß und ich wusste am Anfang nicht, was ich machen soll. Und dann haben aber Menschen aus dem Entropia gesagt, hey, du hast uns immer erzählt, wie das so ist mit deinen Kathetern und den Sensoren und red doch mal darüber. Das ist nämlich voll komisch, was du da so erzählst. Wieso ist das so? Genau, deswegen gucken wir uns an, was ist erst Typ 1 Diabetes, dann mal die Hilfsmittel, die es da so gibt. Wir gucken uns Beispiele von anderen Ländern an, um zu sehen, wie es da ist. Dann gucken wir uns Deutschland an. Und dann versuche ich so ein bisschen zu gucken, was das alles bedeutet, was wir daraus machen können. Dann kriegt ihr ein paar Referenzen, die ich genutzt habe, und dann Fragen. Genau. An der Stelle, das ist mein erster eigener Talk, den ich selber recherchiert habe. Bitte seid gnädig mit mir. Die Präsentation kann wirken wie aus der dritten Klasse, so gefühlt, mit Bildern und Text, ist vollkommen in Ordnung. Ich versuche das einfach nur gut über die Bühne zu bringen. Und wenn wir alle gut zusammenarbeiten, sind wir in 30 Minuten bis 6 Stunden auch durch. Genau. Was ist dieses Typ 1 Diabetes? Einmal eine Frage in die Runde. Wer von euch weiß grob, was Diabetes ist? Okay, die größte Menge. Und wer von euch würde sich zutrauen, Typ 1 Diabetes zu identifizieren und auch zum Beispiel gegenüber einem Typ 2 Diabetes abzugrenzen? Okay, es sind deutlich weniger, aber immer noch ein paar. Sehr gut. Wir gucken uns mal an. Dieses Typ 1 Diabetes. Erstmal gucken wir uns an, wie ihr so seid. Das ist ein Bild, das ist die Blutzuckerkurve bzw. Gewebezuckerkurve. Und hier wurde bei gesunden Menschen der Gewebezucker über eine Woche gemessen. Sie haben Sport gemacht, sie haben gegessen, sie haben geschlafen. Und wie ihr seht, ist es keine flache Linie, sondern es gibt Höhen und also es gibt Berge und Täler. Und auch ihr reagiert irgendwie, wenn ihr eine funktionierende Bauchspeicheldrüse habt, auf Essen und auf Sport. Und deswegen, das Ziel beim Diabetes ist es nicht, eine Flatline zu kriegen, sondern einfach da möglichst nah an den gesunden Wert ranzukommen. Und wie ihr seht, auch bei euch, wenn ihr jetzt da zum Beispiel die lila Kurve in der Mitte um so 7.30 Uhr, 8 Uhr, ich würde sagen, eine große Portion Milchreis, ein paar Schokocroissants oder so, die hauen ganz gut rein. So würde das auch bei euch aussehen. Gut, Typ 1 Diabetes, die Sache mit der Bauchspeicheldrüse. Beim Typ-1-Diabetes ist die Bauchspeicheldrüse affected. Der Typ-1-Diabetes ist ziemlich wahrscheinlich genetisch vererbt. Da sind einige Gene irgendwie im... Die Idee, dass sie das auslösen, da gibt es noch Studien zu, genaueres können wir nicht sagen, aber das magische Molekül Insulin spielt eine große Rolle und das ist da in gelb markiert. Das Molekül Insulin wird hergestellt in den Beta-Zellen, auch Langerhans-Inseln genannt, und irgendwie, aus irgendeinem Grund, hat sich unser Immunsystem entschieden, gegen diese Langerhans-Zellen Krieg zu führen. Attacke. Die sind kaputt. Die kommen auch nicht wieder, die können nicht wieder geheilt werden. Das heißt, es gibt für Typ-1-Diabetiker nie wieder Insulin. Das muss ich mir zuführen. Es ist wichtig. Es sind nur die Beta-Zellen kaputt. Gerne wird irgendwie gesagt, weil es eben schwierig ist, eine Differenzierung zu machen. Okay, meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Stimmt nicht ganz. Es gibt noch sehr viel mehr Dinge, die die Bauchspeicheldrüse macht. Es ist sehr gut, dass die nicht kaputt ist beim Typ-1-Diabetes. Es sind nur die Beta-Zellen, nur das Insulin, Glukagon, was den Blutzucker wieder anhebt. Im Notfall wird produziert. Unsere Bauchspeicheldrüse stellt auch Verdauungssäfte her. Die werden auch produziert beim Typ-1-Diabetes. Es ist wirklich nur das Insulin, das wir substituieren müssen. Genau. Woran merke ich, dass ich einen Typ-1-Diabetes bekomme? Das zieht sich meistens hin. Die typischen Symptome sind einfach starker Durst, vermehrter Harndrang. Das bedeutet, vor einer Diagnose trinken Typ-1-Diabetiker gerne mal pro Tag 5 bis 6 Liter und gehen alle 2 Stunden auf Toilette. Sie sind müde, ihnen ist übel und sie kommen auch gerne irgendwann relativ flott ins Krankenhaus, weil irgendwie alle um sie rum sagen, okay, dir geht's gar nicht gut. Die Symptome sind ganz gut im Hinterkopf zu behalten, einfach wenn ihr das seht. Das heißt nicht, dass ihr sofort Typ-1-Diabetes habt, aber ich denke, bei solchen Symptomen ist generell gut, irgendwie einen ärztlichen Rat aufzusuchen. Gut, gucken wir uns an die Hilfsmittel. Was gibt's so beim Diabetes? Wir haben verschiedene Faktoren, die wir beachten müssen. Ich habe euch ja gerade erzählt, Blutzucker und Gewebezucker, Insulin. So, an dieser Stelle noch kleiner Hinweis. Blutzucker ist quasi der Zucker, der in unserem Blut zirkuliert. Den kann man aber sehr schlecht messen über einen längeren Zeitraum, weil unser Blut die doofe Eigenschaft oder gute Eigenschaft hat, zu verklumpen und Wunden zu verschließen. Deswegen messen wir an dieser Stelle den Gewebezucker. Der Gewebezucker ist quasi der Zucker, der im Fettgewebe, im Muskelgewebe außerhalb von den Blutgefäßen ist und der hängt 20 Minuten hinter dem Blutzucker hinterher. Kann man mit klar kommen, kommt die Technik mit klar, aber ist einfach nur so eine kleiner Unterschied. Gut, was kriege ich aber für Hilfsmittel? Dazu gibt es ein Gesetz, das ist im Sozialgesetzbuch, dem 5. irgendwie, Paragraph 33 Abschnitt 1, ich habe euch mal das Wichtige markiert, Hilfsmittel haben wir keinen generellen Anspruch, sondern im Einzelfall, und wir sollten dadurch eine drohende Behinderung vorbeugen oder eine Behinderung ausgleichen. Klingt ein bisschen kompliziert, heißt einfach nur, okay, nur weil ich sage, ich habe eine Krankheit, heißt das nicht, dass ich automatisch Anspruch habe, sondern da setzen sich sehr, sehr schlaue Menschen hin, machen sich Gedanken, was man einer Person geben könnte und wann man das ihr geben könnte, weil Hilfsmittel eben auch teuer sind und dann möchte man nicht unbedingt alle Hilfsmittel jedem zur Verfügung stellen, weil die Krankenkasse hat auch nur begrenztes Budget. Wie ihr aber seht, heißt das im Einzelfall erforderlich, das heißt zur Not kann auch so eine Krankenkasse hingehen und sagen, du nicht. Das wird im Einzelfall entschieden. Gucken wir uns auch noch an. Bisschen. Wir haben aber noch einen, das ist ja relativ grob, das gilt für alle Krankheiten. Der Wissenschaftliche Rat des Bundestags hat sich damit seit 2016 betitelt und der hat ein Statement rausgegeben, das ist irgendwie along those lines, zu Menschen mit Typ-1-Diabetes mellitus und Niereninsuffizienz. Und da machen sie ein bisschen genauer, was Typ-1-Diabetiker bekommen für Hilfsmittel. Das wird da genauer definiert. Da gab es auch 2016, glaube ich, ein Gesetz zum Thema Gewebezuckersensoren, dass da Typ-1-DiabetikerInnen drauf Anspruch haben. Finde ich sehr cool. Aber es gibt leider nicht nur ein Gesetz, das wir beachten müssen. Da gibt es auch einen deutlich besseren Paragraphen, der nämlich gleich kommt. Zwar hier. Wir haben auch hier wieder den Einzelfall erforderlich und um eine drohende Behinderung vorzubeugen. Hier wird das CGM, das System zur kontinuierlichen Glukosemessung, erwähnt. Das ist das, was ich erwähnt habe. Das sind Sensoren, die einfach in die Haut eingebracht werden und dort den Gewebezucker messen können. Die halten 10 bis 14 Tage und kosten 60 bis 150 Euro. Und die Krankenkasse ist natürlich auch interessiert, dass die gut funktionieren und dass sie nicht jedem alle 10 Tage 150 Euro bezahlen. Das läppert sich sehr schnell. Gut, machen wir weiter. Unsere Hilfsmittel. Wir haben hier ein Blutzuckermessgerät. Ich habe euch das mal fotografiert. Das ist das eigentliche Gerät. Dort steckt ein Teststreifen drin. Dann haben wir eine Stechhilfe. Wir messen kapillares Blut. Das heißt, ich nehme diese Stechhilfe, halte sie seitlich an meinen Finger ran, steche, tupfe den ersten Blutstropfen ab und bringe ihn dann an diesen Teststreifen an. Nach 5 Sekunden Countdown sagt er mir dann, okay, dein Blutzuckerwert ist 120 Milligramm pro Deziliter als Beispiel. Das ist aber ein bisschen doof, weil ich dazu nur den Wert bekomme, wenn ich aktiv messe. Wir machen es modern. Ein Gewebezuckersensor. Das ist in diesem Fall ein Dexcom G6-Sensor. An dieser Stelle keine Werbung für Dexcom G6, das ist nur den, den ich habe. Den sticht man sich, oder steche ich mir, alle 10 Tage. Da wird dann noch ein Transmitter eingebracht und der kommuniziert dann per Bluetooth mit meiner Insulinpumpe und meinem Handy und sagt, dein aktueller Gewebezucker ist 120 Milligramm pro Deziliter, meinetwegen. Genau, alle 10 Tage produziert extrem viel Müll. Ist leider so, das Problem ist, das Hilfsmittel macht deutlich mehr positive Sachen, als dass ich mir über den Müll Gedanken machen würde. Was ich doof fand. Wir haben aber immer noch kein Insulin. So, womit bin ich groß geworden? Ein Pen. Dieser Insulin-Pen enthält ungefähr 300 Einheiten, 3 Milliliter. Und dann schraube ich da eine kleine Nadel auf. Die hat irgendwas zwischen 7, 13 und 17 Millimeter, je nachdem, welche Nadelgröße ich wähle, und kann dann zwischen einer und 60 Einheiten wählen. Manche Pens können auch halbe Einheiten spritzen, manche Pens können nur 2 Einheiten spritzen. Das Wichtige ist, ich bringe eine Einmalnadel auf, nehme eine Falte im Bauch, steche diesen Pen dann da rein, drücke die Insulineinheiten, die ich mir spritzen möchte, rein, halte im Idealfall 10 Sekunden, damit nichts rauskommt, in der Realität meistens nicht, ziehe raus und werfe die Nadel im Idealfall in einen Nadelabwurf, der medizinisch sicher ist, im Normalfall in den Hausmüll. Auch das bedeutet wieder manuelle Arbeit. War so 2005 noch, habe ich davon die sehr viel benutzt, ist aber auch nicht mehr so 2024-Style. Dafür gibt es Insulinpumpen. Bei dieser Insulinpumpe, die seht ihr hier, die Pumpe an sich ist dieses schwarze kleine Gerät. Das ist quasi ein kleiner Computer. Da ist ein Reservoir eingefüllt, das man mit variablen Inhalten befüllen kann, verschiedenste Insuline. Da ist ein Schlauch und was ihr nicht seht, was in meinem Körper steckt, ist ein Katheter. Das ist quasi ein kleiner Plastikschlauch, der durch eine Nadel eingebracht wird in den Körper und dann kann ich dieses Ende des Schlauches an diesen Katheter anschließen und dann kann diese Pumpe mir kontinuierlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, wenn ich Katheterwechsel mache, Insulin einbringen und auch so deutlich besser laufen, als wenn ich mir jede Insulindosis einzeln geben muss. Diese Pumpen können nämlich bis zu 0,01 Einheiten abgeben. Das sind, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 100 Nanoliter, ist wenig. Und sie können in irgendwie 5 Minuten Abständen Basalraten abgeben. Das ist quasi das Insulin, das ich über den ganzen Tag brauche. Das ist sehr cool für DiabetikerInnen. Die meisten Leute, die ich kenne, sind sehr happy, eine Insulinpumpe zu haben. Wenn wir jetzt aber Werte haben von einem Sensor und eine Insulinpumpe, die ein Computer ist und denken kann, dann können wir das Ganze auch kombinieren. Und zwar hier. Das ist nämlich das Coole. Mittlerweile kann ich meine Werte von dem Gewebezuckersensor an meine Pumpe senden. Meine Pumpe kann diese Werte dann quasi mit vorgesetzten Thresholds und Algorithmen und so vergleichen. Und wenn mein Gewebezucker zu niedrig geht, dann schaltet sie das Insulin ab. Und im Idealfall geht dann mein Gewebezucker wieder hoch. Und wenn mein Gewebezucker zu hoch ist, dann können die modernen Pumpen, das nennt man die Half-Closed-Loop-Systeme, können dann auch selbstständig Insulin geben, um den dann wieder ein bisschen runterzudrücken. Ist, glaube ich, 2016, 17 in der DIY-Pumpen-Hacking-Community das erste Mal aufgekommen und mittlerweile gibt es ganz, ganz viele kommerzielle Lösungen. Und wieso möchte ich das haben? Ja, ein Computer steuert mich irgendwie fern. Und es ist auch ein bisschen scary, weil er selber denkt und denkende Computer, wissen wir alle, sind irgendwie was Gefährliches oder was Angsteinflößendes. Wenn diese Pumpe quasi, die denkt 24/7, ich muss mir keine Gedanken machen, ich kann schlafen, ich muss auch nicht immer Lust haben und sie ist trotzdem da und versucht meinen Gewebezucker oder meinen Blutzucker in einen gesunden Bereich zu drücken. Und es ist einfach so, dass man beim Diabetes, wenn ich den 50 Jahre lang hatte und meine Werte nie ganz ideal waren, dann gibt es einfach Spätfolgen. Die reichen von den Augen zu den Füßen, zu den Nieren. Diabetes affectet quasi den ganzen Körper. Und wenn ich einfach ein Gerät habe, das meine Werte für mich ein bisschen besser noch unterstützt, dann kann ich diese Spätfolgen hinauszögern oder vielleicht sogar ganz, niemals in meinem Leben haben. Und deswegen finde ich das eigentlich eine sehr, sehr coole Erfindung und ich glaube auch so ein bisschen eine kleine Revolution. Man hat so verschiedene Revolutionsschritte in der Diabetes-Behandlung und ich würde sagen, das ist der neueste Schritt. Wie gesagt, seit 2016, 17 in der DIY-Hacking-Community und seit 2021 kommerziell auf dem Markt, würde ich so grob sagen. Genau, machen wir weiter. Das sind Verbrauchsmaterialien. Ich habe von Müll geredet. Ihr seht dort den Dexcom G6. Da sind drei Sensoren drin, der hält also einen Monat. Die sind dann einzeln nochmal in Plastik eingepackt. Autosoft 30, diese graue Box, oben sind Katheter, auch ganz, ganz viel Plastikmüll drin und Papiermüll. Und unten die T-Slim X2, die lila Box, das sind Reservoire, da kann ich mein Insulin reinfüllen, um es dann in die Pumpe zu füllen. All diese Sachen kriegst du in Deutschland als Diabetikerin zugeschickt per Post. Bei dem Dexcom G6 kriege ich die einmal im Quartal, so eine große Lieferung mit. Das hält für das Quartal und es hält genau für das Quartal. Ich habe keinen Sensor spare. Das heißt, wenn mir einer abfällt, muss ich bei Dexcom anrufen und sagen, hallo, könnt ihr mir einen Ersatz schicken? Sonst habe ich 10 Tage lang keinen Sensor. Und bei diesen Reservoiren und Kathetern muss ich bei der Firma anrufen, dass sie mir neue schicken. Und das dauert irgendwie 3 bis 7 Werktage. Das bedeutet, ein Auge drauf zu haben, wie viel Material ich noch habe, ist ganz gut. Gerade für die schusseligen ADHS-Menschen ist das manchmal nicht ganz so einfach. Ja. Gut, wie sieht es woanders aus? An der Stelle, Kanada. Ich wollte erst ein kleines Quiz machen. Die Hymne von Kanada heißt auf Englisch O Canada, auf Französisch O Canada. Hätte ich jetzt die Hymne auf Französisch angestimmt, hättet ihr trotzdem gewusst, um welches Land es sich handelt. An der Stelle Kanada. Was machen wir in Kanada? Das ist die CGM-Seite. Ich habe mir das mal angeguckt bei Dexcom und es sagt, okay, stell einfach sicher, dass deine Apotheke vor Ort genügend Supply hat. Dann kommst du rein, gibst uns einfach eben deine Prescription, check halt mit deiner Krankenversicherung, dass es passt und dann nimmst du deine Sachen aus deiner Apotheke vor Ort mit. So, das bedeutet also, wenn ich keinen Sensor akut habe, heute ist Werktag, meine Apotheke hat offen und sie hat genügend Stock da, was sie meistens hat, renne ich einfach 5 Minuten in meine Apotheke, sage, könnt ihr mir einen Dexcom-Sensor geben und renne dann mit einem Paket Dexcom-Sensoren raus. Finde ich eigentlich sehr gut. Zusätzlich kann man auch zu Dexcom hingehen und sagen, hey, könnt ihr mir das nicht einfach zuschicken? Ich vergesse, in meine Apotheke zu laufen und Dexcom sagt, klar, kriegst einmal im Quartal eine Lieferung. Ich habe also die Möglichkeit, ich hole mir das selber in der Apotheke oder ich kriege geliefert. Finde ich persönlich sehr cool. Wie machen wir das mit der Pumpe? An der Stelle auch soll keine Werbung sein, ist der Omnipod. Der Omnipod habe ich an der Stelle auch gewählt, weil es eine Patchpumpe ist, das heißt eine Einmalpumpe. Die muss ich alle, je nachdem wie viel Insulin ich verbrauche, aber spätestens 3 Tage wechseln. Und dann ist die auch nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, ich brauche spätestens alle 3 Tage ein neues kleines Plastikpaket voll Pumpe. Und auch hier ist es okay, ich kann es mir entweder nach Hause bestellen lassen, nach dem Motto, ich bin vergesslich oder meine nächste Apotheke ist weit weg oder muss ich mich nicht drum kümmern. Oder ich renne in meine nächste Apotheke und kann mir dort das Ganze abholen. Heißt, all meine Verbrauchsmaterialien kriege ich in meiner Lieblingsapotheke vor Ort. Sammle vielleicht sogar noch Bonuspunkte oder kriege ich zugeschickt. Gucken wir uns ein zweites Land an, ein Nachbarland, Frankreich. Hier hätte das mit der Hymne funktioniert, das zu fragen, allerdings Sarah hätte das dann relativ schnell gewusst. Gut, wie machen wir es in Frankreich? CGM aber auf Französisch. Es ist übrigens sehr, sehr schwierig, Informationen zu finden über irgendwelche Verbrauchsmaterialien in der Europäischen Union. Das hier war ein Blog zur Einführung des Dexcom G6 im Dezember 2020 für alle Leute, die nicht Französisch sprechen, wie ich. Hier steht, dass im Gegensatz zum Freestyle Libre, einem anderen Sensor, ich den Dexcom G6 nicht in meiner Apotheke einfach over the counter bekomme. Bedeutet, in Frankreich muss ich ihn mir zuschicken lassen. Ich kann nicht zur Apotheke gehen. Ich bin also da ein bisschen, gehindert, gehemmt. Gucken wir uns Pumpen an. Ich habe keine Infos keine verlässlichen Infos über Insulinpumpen in Frankreich gefunden. An dieser Stelle Shoutout an http.cat, sehr gut, um Fehlercodes sehr schön weiter zu illustrieren. Das, was ich gehört habe aus irgendwie Leuten in der Community, war auch ich bestelle das bei einer Hotline, die schicken mir es zu, aber ich habe keine verlässliche irgendwie Hersteller-Infoseite, deswegen nehmt es mit einem Grain of Salt. Gucken wir uns Deutschland an. Kurz, was denkt ihr? Eher Kanada oder eher Frankreich? So, wer denkt, dass Deutschland das so wie Kanada macht? Kommt als Einruf, weder noch schlimmer wie Frankreich. Sehen wir gleich, wer denkt, dass wir es eher so wie Frankreich machen? Deutlich mehr. Die meisten. Gut. Mal sehen, ob ihr recht habt. Ich befürchte ja. Gut, die Insulinpumpe. Das ist von Diashop, einer Seite, bei der ich offiziell meine Kassenrezepte einreichen kann. Und es ist ein bisschen klein, aber sie informiert, dass ich sowohl den Omnipod 5 als auch die T-Slim X2, sind beides Insulinpumpen, nicht bei ihnen bestellen kann und auch die Supplies nicht bekomme. Sie sagen, dass man gerne eine Beratung bei ihnen machen kann und weisen darauf hin, dass man den Dexcom G6, den Gewebezuckersensor, sehr wohl bei ihnen bekommen kann, da unten der Link. Was auch ein bisschen irreführend ist, weil DiaExpert den Dexcom G6 verkauft, der ist im freien Verkauf verfügbar, ja, aber für Selbstzahler. So ein Transmitter kostet irgendwie über 100 €, den brauche ich einmal im Monat, und so ein Sensor, meine ich, last time I checked, irgendwie 80 bis 120, je nachdem, wo ich das prüfe, den brauche ich alle 10 Tage. Ihr könnt euch selber ausrechnen, wie teuer das ist, und meine Krankenkasse bezahlt es, wie gesagt, nicht. Was ist, wenn wir bei Dexcom selber fragen? Ich erzähle dazu gleich was. Bisschen wenig, kein Foreshadowing, sondern ich verlinke auf später. Okay, jetzt haben wir irgendwie gehört, was wir brauchen, wie es in Kanada ist, wie es in Frankreich ist, wie es in Deutschland ist. Können wir damit irgendwas anfangen? Machen wir weiter. Denn den Fall, den ich auch behandeln möchte, ist, jetzt war ich immer zu Hause. Ich kann mir das mitnehmen, weil ich in den Urlaub fliege, alles gut. Es ist kein spontanes, ich muss verreisen, oder spontanes, oh shit, ich habe irgendeinen Unfall und ich komme ins Krankenhaus. Haben denn Krankenhäuser die Sensoren und die Insulinpumpen und alles Zubehör vor Ort? Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer und habe es in Rot eingerahmt. Glukosesensoren selbst mitbringen. Sie haben keine Sensoren vor Ort im Krankenhaus. Das war übrigens, das ist das Blatt einer Diabetesklinik. Die nehmen keine Leute auf, die nicht Diabetes haben. Das ist deren täglich Brot. Sie haben keine Sensoren. Selber mitbringen. Haben sie wirklich nicht. Sie hatten wohl, oder sie kriegen manchmal welche zugeschickt zu Werbezwecken, und eine Mitpatientin von einem Aufenthalt, einer Schulung, die ich hatte, die wollte einen anderen Sensor testen, weil ihr aktueller total irgendwie ungenau war. Und dann hieß es, okay, wir können dir den geben, den wir zu Werbezwecken bekommen haben, aber wir haben einen übrig, den wir in den letzten 3 Monaten bekommen haben. Die schleusen da weiß ich, wie viele Dutzend Patientinnen pro Monat durch. Der eine Sensor macht nicht viel. Gut, was sagt denn der Hersteller? Wenn ihr da oben rechts unter Erklärung guckt, dann gibt es da den Tab Presseanfragen. Und ich dachte mal, ich bin so dreist und schreibe einfach dem Dexcom Presseteam und habe sie mal gefragt, hey Leute, wie ist das denn so? Wieso kann ich das denn in Deutschland nur bei einer Apotheke kriegen? Gibt es dafür irgendwelche gesetzlichen Vorschriften? Wie ist das in unseren Nachbarländern? Ich würde da gerne einen Vortrag auf so einer Konferenz machen. Das ist übrigens besagte Konferenz. Und habe dann leider noch keine Antwort bekommen. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Fortsetzung. Ich kann aber nur vermuten, wieso das so ist, und das gucken wir uns jetzt quasi an. Ich habe ja diese Kurzinformation des Wissenschaftlichen Dienstes Bundestags genommen und da hatte ich zwei Sachen rot markiert, weil ich darauf eure Aufmerksamkeit richten wollte. Das war aber ein bisschen gemeint von mir, da steht nämlich noch viel mehr drin. Der rote Satz da unten. Im Falle von CGM-Geräten oder einer Insulinpumpe ist neben der medizinischen Notwendigkeit darüber hinaus eine Schulung der Versicherten erforderlich. Bedeutet, wenn ich nur ein Rezept bekomme mit, das ist ein Gewebezuckersensor und in die nächste Apotheke renne, dürfen sie es mir nicht geben, weil ich nicht geschult bin. Ich weiß nicht unbedingt, wie ich das einsetze. Bei einem Dexcom heißt das, mir wird erzählt, wie steche ich den richtig, wie desinfiziere ich die Haut vorher richtig, wie entfette ich die Haut vorher richtig, welche Medikamente sollte ich zum Beispiel nicht nehmen, Paracetamol kann den Wert verfälschen, was passiert bei Saunen, was passiert bei Schwimmen gehen, was passiert bei irgendwelchem Sport, gibt es Möglichkeiten, das besser festzumachen. Sie wollen einfach dafür sorgen, dass die Sensoren, die ich mir steche, auch die 10 Tage dranbleiben, denn was ganz gerne passiert, wenn man den sich sticht und dann am nächsten Tag irgendwie schwimmen geht oder in die Sauna, dann fällt er ab. 9 Tage Sensor verschwendet, die schicken mir kostenlos einen neuen zu, aber sie haben selber keine Lust darauf. Für alle Verbrauchsmaterialien, die ich bekomme, brauche ich eine Schulung. Das heißt, wenn ich ins Krankenhaus komme und ein Verbrauchsmaterial mir kriegen möchte, da ist nicht sichergestellt, dass ich irgendwie die Schulung habe, genauso wie wenn ich in die nächste Apotheke renne. Das ist meine Interpretation. Aber ich glaube, das könnte einer der Gründe sein, wieso ich nicht einfach mit einem Rezept in die nächste Apotheke renne oder im Krankenhaus alles bekomme, weil einfach diese Empfehlung, und das war eine Empfehlung an den Deutschen Bundestag, besagt, dass ich es nicht darf. Nur eine Idee, ich kann es nicht bestätigen. Ich habe auch eine Presseanfrage an Omnipod geschickt, auch die haben leider nicht reagiert. Ich hatte halt keine offizielle Pressemail-Adresse oder irgendeine Klinikadresse. Vielleicht kriege ich noch Meldung, vielleicht nicht. Mal schauen. Genau. Dann möchte ich euch noch erzählen, wo ich quasi die Informationen gefunden habe, die ich habe. Und dann sind wir auch schon bei den Fragen. Das waren jetzt eine halbe Stunde. Es war doch länger, als ich gedacht hatte. Am Anfang dachte ich, ich rede nur 5 Minuten. Ich habe ganz, ganz viele Infos. Die Folien werde ich, glaube ich, noch hochladen. Dann könnt ihr euch das alles angucken, auf welche Folie das ist, wann ich das letzte Mal abgerufen habe. Viele der Bilder in diesem Vortrag waren meine eigenen. Deswegen muss ich da auch nichts referenzieren, sonst hätte ich auf mich selbst referenzieren können. Gut. Fragen?
Wir haben unfassbar viel Zeit für Fragen.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass jedes Mal, wenn du dir Verbrauchsmaterialien organisierst, dass du dann jedes Mal eine Schulung brauchst, obwohl du die Materialien schon kennst? Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das nicht. Ich brauche nur für das Material, bevor ich das erste Mal bekomme, eine Schulung. Das Problem ist, es kann nicht immer sichergestellt werden, dass ich die quasi schon hatte, wenn ich sie einfach so in der Apotheke abholen würde. Dafür gibt es kein System. Deswegen kriege ich alles direkt vom Hersteller zugeschickt, kriege die Schulung entweder vom Hersteller direkt im Krankenhaus oder bei meiner Diabetespraxis. Es wird offiziell bei der Krankenkasse hinterlegt und damit ist es quasi ein sehr, sehr geschlossenes System, das sehr gestreamlined ist, weil der Hersteller, der mir die Materialien schickt, weiß definitiv, dass ich eine Schulung hatte und ist somit auf der sicheren Seite.
Also erstmal vielen Dank. Ich habe mich gefragt, wie viel Zeit die Firmen hatten zum Antworten auf die Anfragen.
Die Firmen hatten jetzt 5 Tage Zeit.
Ja, okay, das ist natürlich etwas knapp, ne?
Also die an Omnipod habe ich Sonntag gestellt und die an Dexcom habe ich Montag gestellt, also 4 und 5 Tage. Ich habe dazu offiziell nachgelesen, wie das denn so bei Presseanfragen ist. Und da stand, man solle irgendwie faire Fristen setzen und es wurde irgendwas über 48 bis 72 Stunden empfohlen. An der Stelle, ich bin halt nur irgendwie ein Mensch, der einen Vortrag auf einer unbekannten Konferenz halten will. Vielleicht hat es deswegen gedauert, aber ja.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Wie viel Geld musst du denn sonst so dafür blechen, das meiste zahlt doch dann doch die Krankenkasse, oder nicht?
Das zahlt die Krankenkasse.
Also hast du noch nur die Eigenanteile oder wie sieht das aus?
Das ist das Gute, dadurch, dass die Firmen extrem darauf aus sind, weil Diabetes super profitabel ist, das ist ein Milliardengeschäft, sind Diabetes-Utensilien meist ohne Eigenanteil, weil die Firmen den Eigenanteil für dich übernehmen. Damit machen sie auch übrigens Großwerbung.
Du hast gemeint, du musst dann dich regelmäßig beim Hersteller melden, dass du dir das zuschicken. Kannst du den Teil auch automatisieren?
Bei Dexcom ja, das ist automatisiert, alle 3 Monate. In Deutschland, bei mir ist das T-Slim, also Tandem, ist der Pumpenhersteller. Ich habe gerade vergessen, wie die Firma in Deutschland heißt. Nein, kann ich nicht automatisieren. Muss ich immer anrufen. Sie wissen auch, was ich das letzte Mal bestellt habe und sagen das gleiche. Und dann sage ich ja, aber es ist leider nicht automatisierbar. Zumindest wurde mir das mir so gegenüber gesagt.
Ich würde es mal ausprobieren.
Also deine Folien sind gerade schwarz geworden, aber wenn du sagst, dass Dexcom dir alle 3 Monate die Sachen neu zuschickt, heißt das, dass du nicht wieder ein Rezept brauchst? Wie funktioniert das denn mit den Rezepten? Magst du da vielleicht was zu erzählen?
Natürlich. Es werden Jahresrezepte ausgestellt. Das heißt, ich muss einmal im Jahr zu meiner Diabetologin und dann kriege ich immer von Dexcom einen Brief. Das ist ein bitte hier. Nerven Sie Ihre Diabetologin Ihrer Wahl, dass Sie bitte ein Rezept ausstellen mit einem vorfrankierten Rückumschlag und dann schicke ich quasi 2 Rezepte pro Jahr, einmal an den Pumpenhersteller, einmal an den Gewebezuckersensorhersteller und dann ist es quasi im Normalfall einfach genehmigt, weil es quasi eine fortlaufende Genehmigung bei der Krankenkasse ist. Wenn ich den Sensor wechseln möchte, Krankenkassen sind so notorisch dafür, dass sie erstmal alles ablehnen, was mit Diabetes zu tun hat. Stimmt nicht ganz. Entweder sie lehnen alles ab oder sie nehmen alles direkt an, kommt ein bisschen auf die Person an. Bei mir wurde bisher immer alles abgelehnt und ich kenne Leute, die hatten noch nie Probleme. Ich bin ein bisschen neidisch.
Erstmal danke für den Vortrag. Ich hatte noch 1-2 Kommentare, weil ich kenne mich auch ein bisschen aus. Genau, einmal zu dem Tandem bzw. Vital R nachbestellen. Das funktioniert auch online über das System. Also wenn man sich irgendwie einloggt, dann kann man dann auch, also gerade für irgendwie, ne, wir sind ja jetzt irgendwo Millennial Gen Z, wir haben alle keine Lust zu telefonieren, kann man auch über einen Online-Shop nachbestellen. Punkt 1. Ach genau, Vital R war es, das deutsche Unternehmen. Und ein Ding, die Transmitter halten 3 Monate nicht ein. Aber das ist.
Hatte ich einen gesagt?
Ja, aber.
Oh, ist ja auch. Sorry, 3 Monate. Ja, 1 Quartal halten sie. Und auch übrigens keine Woche mehr. Ich weiß nicht, ob es in Software ist, aber der Transmitter sagt einem dann irgendwann in der App: Übrigens, ich halte nur noch einen Sensor und dann schalte ich mich ab. Und dann kriegt man den auch nicht dazu, nochmal weiter zu funktionieren.
Du hattest noch was erwähnt mit, ich muss Medikamente selber mitbringen, wenn ich in die Klinik gehe.
Ja.
Wie ist das? Also, wenn ich jetzt über längere Zeit, keine Ahnung, ich habe mir was gebrochen oder so, bin da über längere Zeit, wie läuft das denn dann? Also, selbst wenn ich was mitbringe, ist das ja irgendwann aufgebraucht.
Genau. Normalerweise, wenn du ins Krankenhaus kommst, zumindest in der Erfahrung, habe halt auch da Krankenpflegepraktika gemacht, meistens werden irgendwelche Angehörige informiert, die dir dann Klamotten mitbringen sollen und irgendwelche Utensilien. Und dann sollen ja auch deine Angehörigen in dem Fall deine Sachen mitbringen. Wenn man einen längeren Aufenthalt hat, zum Beispiel in Reha-Kliniken oder so, die Hersteller schicken auch ihre Lieferungen gerne an Kliniken. Das bedeutet aber, dass sie nur eine neue Lieferung dahin schicken. Wenn jetzt mein bisheriger Bedarf zu Hause ist, dann muss das mir eine Person mitbringen.
Ja, nochmal danke für den Vortrag. Ich wollte fragen über die, die Produkt-Lifecycles von den Pumpen und den Sensoren. Ich glaube, du hast davon gesprochen, dass du jetzt, glaube ich, Version Nummer 6 hast, oder? Also auf jeden Fall geht es davon mehrere Iterationen. Ja. Und ich wollte fragen, wo entwickelt sich das denn ungefähr hin? Also werden dann die Produkte langlebiger, werden sie kleiner, werden sie billiger? wo geht die Reise hin und gibt es vielleicht schon Lösungen, die vielleicht länger als ein Quartal halten, dass du so einen Sensor wirklich dann irgendwie, keine Ahnung, subkutan lange halten kannst oder so? Ja.
Klar, es gibt verschiedenste Sensoren. Es gibt auch schon heute Sensoren, die halten ein ganzes Quartal lang. Das Problem an den Sensoren ist, da muss ich in eine Klinik und den mir implantieren lassen. Das ist also wirklich mit so einer kleinen OP. Bei den Sensoren Dexcom oder Freestyle Libre, die ich mir alle 10 oder 14 Tage steche, das kann ich selber machen. Es hat so einen schönen Handy-Applikator, der ist ungefähr so groß. Den steche ich mir dann und dann ist der Applikator Müll. Dexcom hat mittlerweile den G7 rausgebracht. Da haben sie den Transmitter gleichzeitig in den Sensor integriert. Das heißt, ich schmeiße auch den kompletten Transmitter bei jedem Sensorwechsel weg. Ist aber ganz praktisch, weil ich eine Grace Period habe. Das heißt, ich kann zwei Sensoren gleichzeitig tragen. Was ich euch nicht erzählt habe beim Dexcom G6. Wenn ich den mir neu steche, hat er eine Aufwärmphase von 2 Stunden. Das heißt, ich reiße mir den alten raus, habe keine Werte mehr. Mache den ganzen Prozess des Stechens, drücke den neuen Sensor rein, muss ihn manuell in der App starten und habe 2 weitere Stunden keine Werte. Wenn ich jetzt den Transmitter aber in jedem einzelnen Sensor habe, steche ich mir einfach hier den alten Transmitter. Wenn ich den wechseln muss, steche ich mir gleichzeitig hier den neuen und habe einen nahtlosen Übergang ohne Wertverlust. An dieser Stelle also es ist sehr, sehr schade, die Umwelt zu verschmutzen, aber als Diabetikerin, es tut mir leid. In 100 von 100 Fällen wähle ich den Dexcom G7. Die Pumpen werden auch billiger. Ich weiß, damals, als ich meine erste Pumpe bekommen habe, hat sie 25.000 Euro gekostet, plus einem jährlichen 5.000 Euro Verbrauchsmaterial, Serviceleistung. Die Pumpen heutzutage kosten, glaube ich, 5.000 bis 10.000 Euro, zumindest die T-Slim, und kosten dann, glaube ich, nochmal 3.000 Euro für die Krankenkasse in Verbrauchsmaterialien und Serviceleistung. Wo es auch hingeht, den Omnipod, den ich erzählt hatte, in den USA ist der zum Beispiel per Handy steuerbar. In Deutschland kriegst du dann einen sogenannten PDM, einen Personal Diabetes Manager. Das ist quasi ein Custom Android, auf dem die Omnipod-App vorinstalliert ist. Da kann ich auch nichts anderes drauf machen als Otto-Normalverbraucher. Das müssten sich Menschen mal genauer anschauen. An dieser Stelle, ich habe das nicht suggested, bitte verklagt mich nicht, aber die ganzen Sachen in den USA, die FDA, die ist natürlich dafür bekannt, dass sie guckt, dass dich die Produkte nicht direkt umbringen und dann kannst du es auf den Markt schmeißen und wenn du danach verklagt wirst, ist es dein Problem. Die EMA ist dafür bekannt, dass sie alles genauer testen und dass sie auch wollen, dass du beweist, dass dein aktuelles Produkt besser ist als das davor und zwar wirklich mit Studien. Deswegen dauert das einfach viel länger. Da geht es halt so ein bisschen mit dem CGM integrierte Lösung, so Hybrid Closed Loop. Es gibt Studien, dass ich eine Pumpe mit 2 Reservoiren habe und 2 Kathetern. In einem das Insulin, das den Blutzucker runterdrückt, und in dem anderen Reservoir und Katheter das Glucagon, das den Blutzucker hochdrückt. Gibt es sehr, sehr interessante klinische Studien zu. Die haben auch so semi-gut funktioniert. Der Blutzucker ist richtig gut unter Kontrolle geblieben. Das einzige Problem ist, das Glucagon ist so ein Hormon, das möchtest du unter gar keinen Umständen künstlich in deinen Körper einführen, weil es sich richtig, richtig scheiße anfühlt. Das heißt, die Menschen hatten ihren Blutzucker perfekt unter Kontrolle und haben sich dafür die ganze Zeit so semi-beschissen gefühlt. Da muss also noch ein bisschen Forschung entstehen. Was auch ganz cool ist, Es gab Forschung zu sogenannten smarten Insulinen. Der Diabetesprofessor hat es so erklärt, ich nehme ein Insulin und packe einen Korken drauf, der zuckersensitiv ist. Das bedeutet, wenn ich zu viel Zucker habe, bindet Zucker oder Stärke an diesen Korken, macht ihn frei, das Insulinmolekül kann wirken. Wenn mein Zucker runtergeht, nehme ich wieder diesen Korken, stecke ihn drauf. In Mäuseversuchen hat das wirklich top funktioniert. Einziges Problem, man hat nicht herausfinden können, wo dieser Korken sich ablagert. Und man weiß nicht, was für Langzeiteffekte der hat. Und solange wir das nicht wissen, ist es halt so ein, okay, wir können das jetzt auf den Markt bringen und in 5 Jahren dann, hups, Krebs. Deswegen, die Reise geht dahin, dass sich halt sehr, sehr viel Forschung ist. Das einzige Problem ist, die Produkte, die aktuell auf dem Markt sind, die machen super viel Geld. Und jetzt nochmal teure Forschung zu investieren, nur um dann marginal mehr Geld zu bekommen. Hersteller sind dafür bekannt, dass sie ziemlich, ziemlich viele Sachen wissen und können und es aber notorisch verzögern. Zum Beispiel meine erste Pumpe, die ich hatte, man hat irgendwann den Code mal so ein bisschen sich genauer angeschaut und hat festgestellt, dieses Hybrid Closed Loop System, das war in diesem Code schon drin. Das konnten die schon 2015. Sie haben es nicht angeboten, sie haben es nicht auf den Markt gebracht. Die Pumpe konnte das nie offiziell. Wieso die DIY-Community das aber dann auch nutzen konnte, ist, die hatte einen Sicherheitsfehler und dann konnte ich da einfach quasi Befehle rein injecten. Das hat dann die Firma Medtronic damals möglichst schnell geschlossen, weil sie gemerkt haben, dass man sehr viel Geld mit so Hybrid-Closed-Loop-System machen kann. Und da wollten sie lieber selber das Ganze verkaufen.
Vielen Dank für deinen Vortrag. So ein bisschen hast du es jetzt schon angedeutet, worauf ich hinabziele. Gibt es Open Hardware, Open Software Ideen, an denen Leute arbeiten? Ich hörte jetzt auch immer, du schmeißt den Transmitter weg, der ist dann unbrauchbar, kann man damit rumspielen? Gibt es da Dinge oder kennst du Freunde, die Freunde kennen?
Ich habe einen Transmitter mal einer Freundin gegeben, die sich mit Hardware auskennt, die sich den angeguckt hat und den Kommentar, den ich bekommen habe, ist ganz viel Klebescheiß. Das heißt, so wirklich viel Open Hardware kenne ich nicht wirklich. Es gibt viele Softwareprojekte, ich hatte ja schon von dem DIY Loop gesprochen. An der Stelle, die App Loop auf iOS hat so ein Hybrid Closed Loop. Und da kann ich halt alte Pumpen, die das nicht selber können, mit einem Gewebezuckersensor irgendwie connecten und dann steuert ich von meinem iPhone aus diese Pumpe. Das ist nicht so gedacht, da muss auch die eigene Diabetologin mitmachen, weil das, wie gesagt, gegen die Garantie ist. Das Problem ist, die Hersteller sehen sowas sehr schnell. Das heißt, die Menschen, die die Loop-App entwickelt haben, wurden eingekauft und bauen jetzt an einer therapeutischen App in den USA. Also das ist eine richtig, richtig kleine Community. Das sind unter 100 Menschen, die da aktiv entwickeln und die werden einfach von der Industrie weggekauft, weil, sorry, aber nicht viele Menschen entscheiden sich dafür oder können sich dafür entscheiden, irgendwie Open Source was zu machen, wenn sie an einer anderen Stelle $500,000 pro Jahr für Entwicklung geboten bekommen. Es ist richtig, richtig schade, aber ich glaube, die Entwicklung geht in eine reine kommerzielle Richtung. Vor allen Dingen, weil sie auch besser wurden. Open-Source-Projekte waren damals Welten besser als das, was wir kommerziell haben. Das, was ich gehört habe, es gibt verschiedene Meinungen, aber es gibt Leute, die präferieren die kommerziellen Produkte. Also es ist nicht so, als dass ich sage, okay, wenn ich die technischen Möglichkeiten habe und das Wissen, mache ich definitiv Open-Source, weil es mir was bringt, sondern es ist mittlerweile mehr so ein Idealismus-Ding oder weil ich es selber präferiere.
Dankeschön für den Vortrag. Du hattest von der Pumpe gesprochen. Ich kenne die ja von dir, also dieser kleine Kasten. Wie du sagtest irgendwie, was ist der Lifecycle von dem? Da ist ja auch ein Display dran. Wird die komplett ausgetauscht? Das ist ein Modul, das du dann vom Prinzip da rausklippst. Einfach 2, 3 Sätze vielleicht dazu. Vielen Dank.
Natürlich. Ich kann nur von Deutschland sprechen an der Stelle. Die Hersteller geben auf jede Pumpe 4 Jahre Garantie. Das heißt, die Krankenkasse geht hin und sagt, okay, mit deiner aktuellen Pumpe können wir zum Hersteller laufen und kriegen in den ersten 4 Jahren ein Ersatzgerät. Ist viel billiger für uns. Das heißt, die Krankenkasse gewährt nur alle 4 Jahre, außer du hast einen richtig, richtig guten Grund, eine neue Pumpe. Sobald die 4 Jahre rum sind und du hast eine neue Pumpe, habe ich einmal bisher erlebt, interessieren die sich nicht mehr viel für die alte Pumpe. Das heißt nicht, dass du die immer behältst, aber die alte Pumpe, die habe ich quasi behalten und die hätte ich in den Müll schmeißen können. Die Omnipods, die man ja so alle 3 Tage wechselt, so eine Pumpe, die ich dann in den Müll schmeiße, Omnipod bietet das Programm an, dass sie dir Pakete schicken und dass du die dann recycelst. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die Omnipod nutzen. Keiner von denen recycelt das, alle schmeißen es in die Mülltonne. Einfach, weil es ein Mehraufwand ist, so wie ich das gehört habe. Ich habe es persönlich nicht erlebt, aber es ist der Threshold dafür, das zu recyceln, scheint zu hoch zu sein.
Danke für den Vortrag. Mich hat gewundert, dass du von Frankreich redest und in Deutschland alles ganz anders ist. Wir haben eine EU. Ich habe irgendwie erwartet, dass es da was Einheitliches gibt. Magst du dir einen Kommentar zu politischen Entwicklungen erlauben? Hast du da...
Wir haben eine EU, ja. Aber wir wissen auch, dass die Länder sich sehr, sehr ungern in die Karten spielen lassen. Und Gesundheitssysteme sind noch so mal so ein besonders brisantes Ding. Das heißt, die Länder machen unglaublich viel eigenen Krams in ihrem Gesundheitssystem. Alleine wie so eine Intensivstation aufgebaut ist. Wie viele Pflegekräfte hast du pro Bett? In den Niederlanden ist es, glaube ich, die Hälfte pro Bett wie in Deutschland. Trotzdem, also die kriegen es trotzdem irgendwie besser hin. Ja, und an der Stelle, ich glaube, es liegt wirklich so ein bisschen an Bürokratie und das ist mein Ding und ich möchte das alleine irgendwie machen. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so unterschiedlich wie in Frankreich. Ich habe, wie gesagt, leider nicht genügend Rückmeldungen bekommen, aber so wie es aussieht in Frankreich, bekomme ich zumindest den Dexcom-Sensor auch nicht in der Apotheke. Das ist das Gleiche.
Ich habe noch eine zweite Frage. Die Dinge haben ein Display. Läuft da Doom drauf?
Meine Pumpe ist aktuell noch in Garantie.
Aus
eigener Wenn sie nicht in Garantie ist, liegt sie rum.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so, ich lebe in Frankreich und das Gesundheitssystem ist einfach anders als das in Deutschland und über alle Bereiche. Und Länder machen Dinge. Jedes Land macht sein eigenes Ding. Das ist, manches ist besser, manches ist schlechter. So im Großen und Ganzen mittelt sich das und ist ähnlich.
Sobald meine Pumpe out of Garantie ist, du weißt, wo meine Clublade ist, ich gucke da nicht genau nach. Also ich encourage hier gar nichts. Nur, dass ich das auf der sicheren Seite bin.
Vielen Dank für den Vortrag. Du hattest von den Schulungen erzählt, die du brauchst, um das Equipment zu bekommen. Wie komplex kann ich mir das Ganze vorstellen, als jemand, der noch nie Kontakt mit Diabetes hatte?
Kommt drauf an, tatsächlich. Die Schulungen für den Dexcom zum Beispiel sind ein einstündiger Videovortrag. Da musst du später auch so einen Code angeben, den dir die Schulungsleiterin gibt, dass du halt wirklich beweisen kannst, dass du in der Schulung warst. Diese Schulungen sind wirklich hochinteressant und ich erfahre da jedes Mal total viele neue Infos. Ich hoffe, der Sarkasmus war rauszuhören. Die Pumpenschulungen sind tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil sie dir einfach mehr zeigen. Meistens ist es so ein Nachmittag und sie richten die Pumpe quasi einmal neu mit dir ein, weil mittlerweile alle Pumpen, die müssen wissen quasi, welche Basalrate hast du, zu welcher Uhrzeit. Dann ein, wie viel ich für 10 Gramm Zucker spritzen muss, ist nicht über den ganzen Tag gleich. Das heißt, die programmieren das quasi einmal mit dir mit, stechen mit dir einen Katheter, dass du irgendwie weißt, so hey, wie mache ich das? Ich würde so einen Nachmittag schätzen. Wie gesagt, die Diabetologin kann das auch machen, wenn die dich kennt und weiß, du bist tech-savvy, dann kann das auch irgendwie in einer halben Stunde rum sein, aber individuell, aber es ist definitiv keine Woche, keine Sorge.
Ja, dazu, es kann auch eine Woche sein.
Oh.
Also unser Sohn hatte das, also seine erste Pumpe, da musste er eine Woche stationär aufgenommen werden.
Ja, erste Pumpe.
Also für die erste Pumpe ist es tatsächlich relativ aufwendig. Danach geht es dann schneller. Ich wollte nur noch kurz als Kommentar für die, die nicht so mit Diabetes befasst sind, es gibt im digitalisierten Deutschland noch nicht mal irgendwie so ein digitales Tag oder so, dass du als Diabetiker in der Apotheke Insulin bekommst. Wenn du keins dabei hast, bist du geliefert, wenn du nicht zufällig einen Arzt findest, der gerade offen hat und dir, obwohl du nicht sein Patient bist, ein Rezept ausstellst. Sonst stehst du auf der Straße und guckst dumm und es ist auch nicht in allen Apotheken vorrätig.
Ja, das ist das Lustige. Die Hersteller vieler Insuline sind mittlerweile entweder durch Akquisition oder weil sie schon immer waren, US-amerikanisch. Lieferschwierigkeiten sind ein Ding. Auch bei Gewebezuckersensoren, der Freestyle Libre und auch mittlerweile der Dexcom. Es gibt wohl extrem viel Werbung, ich habe sie nicht bekommen, dass Menschen das fürs Abnehmen nutzen. DiabetikerInnen haben mittlerweile das Problem, dass für viele Gewebezuckersensoren Lieferprobleme bestehen. In deren Online-Shop das zu kaufen zum Abnehmen geht allerdings komisch. Und genau, wie gesagt wurde, Insulin kriegt man nicht immer einfach in der Apotheke. Das Problem hierbei ist, Insulin ist ein Dopingmittel und ist auch als dieses klassifiziert. Das heißt, eine Ibu 600 kriege ich deutlich einfacher als Insulin. Und ohne Insulin? Ungeil, richtig ungeil, kann ich nicht empfehlen.
Wie ist es im Vergleich zu Diabetes Typ 2? Haben die Menschen da die gleichen Beschaffungsprobleme oder gibt es da irgendwelche Dinge, die einfacher sind?
Diabetes Typ 2 wird, je nachdem wie gut es einer Person geht und wie die Umstände sind, kann es diätetisch behandelt werden. Das heißt, manche Menschen können einfach durch eine Diätumstellung so dumme Sachen wie, ich trinke Cola Zero statt Cola, im Idealfall sogar Wasser, aber oder esse nicht so viel Kuchen. Das kann bei manchen Menschen helfen und sonst bei vielen, vielen Menschen helfen auch Medikamente. An der Stelle Metformin ist eines der bekannten Antidiabetika. Das heißt, da gehe ich in die Apotheke und bekomme dort meine Tabletten. Das habe ich nicht so das Problem. Es gibt Typ-2-Diabetiker, die sind insulinpflichtig, die haben wiederum die gleichen Probleme. Aber das ist bei weitem nicht die Mehrheit der Typ-2-Diabetiker und das ist auch, also für die deutlich cooler, wenn sie nicht insulinpflichtig sind an der Stelle, nur mal gesagt.
Ja, du hattest ja gemeint, dass einer der Hauptgründe für eine Pumpe wäre halt, dass man die Langzeitfolgen, also die Spätfolgen praktisch reduzieren kann.
Wird zumindest so advertised und kenne ich selber so, ja.
Ist es so ein leichter gradueller Anstieg oder ist es dann so, dass ohne Pumpe, also wenn ich das versuche, praktisch selber zu pegeln, dass ich dann wirklich um Faktor 10 dann das Risiko steigt?
Faktor 10 auf gar keinen Fall. Den Langzeitblutzuckerwert, der nennt sich HbA1c. Der wird in Prozent angegeben, auch gerne mal als Millimol pro Liter, aber Prozent. Und irgendwie über die Zeit gibt es verschiedene irgendwie Zielwerte, aber so zwischen 6,5 und 7% ist nie eine schlechte Range. Über 8% erwartet man Spätfolgen. Und in diesen Studien, die diese Pumpenhersteller machen, geben sie immer den HbA1c, die Verbesserung an. HbA1c ist quasi der Wert über die letzten 3 Monate. Das heißt, diese Studien gehen meistens 3 bis 6 Monate oder länger teilweise sogar. Und manche Studien sagen, okay, ich habe HbA1c-Verbesserung von 0,3%. Wenn ich aber von Pen auf ein Hybrid-Closed-Loop-System wechsle und ich habe vorher einen Diabetes, der schwierig einzustellen ist, ich habe total viele Schwankungen, gerade in der Nacht, dann kann es sein, dass manche Menschen sich um 3 bis 4 Prozentpunkte verbessern. Und das ist dann wirklich ein, da geht auch die Diabetologin hin und sagt, okay, danke Gott, weil sonst wäre das in ein paar Jahren und wenn es in 10 Jahren ist, nicht witzig geworden. Also da gibt es wirklich, wirklich signifikante Verbesserungen. An der Stelle, auch eine Pumpe macht das nicht magisch für mich. Ich muss immer noch irgendwie Sport eintragen und essen und ich muss immer noch mitmachen. Es ist immer noch eine Krankheit, bei der ich nachdenken muss und ich habe nie Urlaub. Aber sie verbessert mein Leben signifikant. Ich will sie nicht mehr abgeben, ist meine.
Erstmal danke für den Vortrag. Ich wollte nur zu dem Thema gerade eben auch nochmal sagen, ich habe den Freestyle Libre. Und da gab es nämlich auch so Lieferengpässe zwischendrin, wo ich dann plötzlich statt 7 Stück nur noch 3 auf einmal bestellen durfte und dann halt auch viel, viel häufiger bestellen musste. Und die werden auch nicht verkauft in Apotheken oder bei DiaExpert. Und ich wollte fragen, wie das ist mit dem Insulin, weil bei mir ist es so, ich konnte bis jetzt noch nie Insulin in der Apotheke kaufen. Also ich musste immer vorbestellen sozusagen. Also ich bin zur Apotheke gegangen und habe gesagt, ich brauche das und das Insulin. Und sie haben gesagt, ja, okay, das ist dann halt am Tag danach oder so erst da. Aber die hatten das noch nie auf Lager. Und ich wollte fragen, ob das bei dir auch der Fall ist oder ob du das Insulin auch schon mal so holen konntest?
Ich konnte es irgendwann so holen, aber es lag auch daran, dass ich es immer bei der gleichen Apotheke gekauft habe und Naja, irgendwann so nach dem vierten Mal, dass du das Rezept immer im 12-Wochen-Rhythmus einlöst, bestellen sie es dir auch vor, wenn sie nett sind. Apotheken können Medikamente vorbestellen und wenn sie sie nicht einlösen, können sie sie wieder ans Zentrallager zurückschicken, da haben sie kein Problem. Es ist quasi kein Risiko für die, es ist halt nur ein bisschen mehr Aufwand. Und wenn du Menschen hast, die da halt dir wohlgewollt sind, die dich kennen, dann habe ich das auch schon öfter gehabt, dass ich das vorrätig hatte. An der Stelle auch total unterschiedlich. Humalog, total viele Lieferschwierigkeiten selber erlebt. Novorapid ist eine andere Firma, dänische Firma, noch nie Lieferschwierigkeiten erlebt. Humalog ist Ella Lilly aus den USA. Da gab es ja mal was mit Twitter, falls ihr das mitgekriegt habt.
Danke für den Vortrag. Die Hersteller, so wie ich es mitbekommen habe, gehen viele Systeme über eine Hersteller-Cloud. Hast du da auch Möglichkeiten, ohne alle Daten an der Hersteller hochzuladen?
Gibt eine kurze und eine lange Antwort. Ich würde schätzen, kurze Antwort, nein. Sie legen dir nämlich sehr gerne so Datenschutzerklärungen vor, in denen draufsteht, okay, entweder wir dürfen deine Daten auch außerhalb der EU verarbeiten oder du darfst unsere Services nicht nutzen. Und gerade bei so Gewebezuckerwerten, die werden quasi live die ganze Zeit an meine Diabetespraxis geschickt. Das ist ein wunderbarer Vorteil, weil wir uns dann auch zusammen telefonieren können und darüber reden können. Das ist wirklich sehr cool. Die Cloud von Dexcom, Dexcom ist ein US-amerikanisches Unternehmen, ist in den USA. Ich habe einen Custom Prometheus Exporter für diesen API-Endpunkt mal gebaut und diesen API-Endpunkt gescraped. In der App gibt es oben die Follow-Funktion und die kann ich abstellen. Ich habe meinen Exporter weiterlaufen lassen und der hat trotzdem Daten aus dem API-Endpunkt bekommen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber wenn ich abstelle, dass meine Daten, zumindest bei mir, war jetzt bisher seitdem immer der Fall, Drehinstallation der App immer das Gleiche, die Daten erreichen irgendwie deren Server. Ob das jetzt dann an die USA weitergeleitet wird, weiß ich nicht, aber selbst wenn ich abstelle, dass sie nicht weitergeleitet werden sollen, sind sie zumindest im Internet verfügbar für mich. Mit natürlich Credentials, aber trotzdem. Uncool.
Jo.
Dann vielen Dank, dass ihr euch alle für so ein Thema interessiert. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen und ja.
Ja, danke dir auch. Danke euch an die rege Beteiligung. Das sind immer die schönsten Talks, wenn einfach eine Kommunikation zwischen den anderen Teilnehmern und der Teilnehmerin vorne stattfindet. Das ist mal sehr schön. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin auf der GPN. Es wird irgendwann Gulasch geben. Wenn ihr möchtet, dass es Gulasch gibt, die Küche braucht immer Trolle und ist sehr an Trollen interessiert. Man muss nicht kochen können, man muss kein Maître de Cuisine sein, sondern es gibt da die verschiedensten Aufgaben. Es ist ein tolles Team, das sehr eingespielt ist, was total cool ist. Es gibt, ich weiß nicht, ob sie heute einen DJ haben, aber auch das passiert dann. Das Schnibbeln mit DJ, das ist sehr fein. Und der ewige Dank der GPN-Besuchenden sei euch auf ewig sicher. Habt Spaß. GPN.